This is a Soundbeat production. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 81 unseres Box-Podcasts. Heute in der Runde dabei der Eugen, der Imba, der Jan und der Ingo. Hallo, servus zusammen.
Hallo.
Servus, Männer. Hallo.
Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem vergangenen Wochenende an, mit dem Rückblick. Da gehen wir zu der Card von Ulf Steinfurt SES-Veranstaltung. Die kam auf Sat 1 mit den Kämpfen von Robert Stieglitz live und danach kam live auch noch Robin Krasniqi. Anschließend war auch auf Sat 1 Golovkin zu sehen, die Card von Golovkin. Die Übertragung an sich von Sat 1 war okay, war lobenswert, muss man sagen, aber das besprechen wir jetzt immer einzeln im Detail. Fangen wir an mit dem ersten Kampf. Auf der SES-Card Christina Hammer gegen Anna Sophie Matisse. Der Kampf endete in der fünften Runde durch Disqualifikation. Sieg für Hammer. Laut Samstag. Mittlerweile wurde dieses Ergebnis studiert, beziehungsweise ist es ein No-Contest, also kein Ergebnis. Eugen, der Kampf war wirklich kurios. Ich meine, die ersten drei Runden war die Hammer schon die bessere, aber danach ist er irgendwie dann komplett komischer Kampf.
Ja, genau, ist komplett eingebrochen, wie du schon sagtest. In den ersten drei Runden war die Hammer auf jeden Fall die bessere Boxerin, hat auch mehr gemacht, besser getroffen. Aber in der vierten Runde hat die Matisse dann hart geschlagen und dann war die Hammer richtig hurt, also so war unser Eindruck da. Und die war richtig benebelt so in der vierten Runde. Man sah es ihr auf jeden Fall an, dass sie nicht mehr so ganz klar war. Ja, und dann kam die fünfte Runde. Hammer hatte immer größere Probleme. Und in der fünften Runde war es dann ein bisschen kurios. Also die Hammer hält quasi die linke Hand von der Matisse einfach fest, so drückt sie so an sich. Und Matisse schlägt der Hammer ja dreimal hintereinander auf die Schläfe. Und dann geht die Hammer K.O., und Küchler disqualifiziert quasi die Mattis für Hinterkopfschläge oder man weiß es auch nicht genau. Die Ecke von der Hammer hat dann noch irgendwie Ellbogen angezeigt oder so. Das war sehr, sehr skurril.
Also für dich ein ganz klarer K.O.-Sieg für Mattis.
Ja klar, lupen rein. Also ich denke, da gibt's keine, ich weiß nicht, wie man der andere
meint. Hat wer anders in der Runde das anders gesehen für euch? Na. Oder stimmt ihr dann mit Eugen überein?
Das ist wirklich absolut kurioser Kampf. Nee, also kurios ist das beste Wort dafür, finde ich. Naja, was will man sagen? Sprachlos. Wieder mal Manfred Küchler beteiligt, muss man sagen. Mhm. Naja.
Ja, das ist ja auch bei Colin Gebo damals schon irgendwie gewesen. Und ich glaube, er war auch Referee bei diesem Kampf von Petkovic mit dem Tiefschlag damals, mit dem angeblichen. Ich glaube, das war auch Küchler.
Ja, gegen Salif, das war natürlich
das
auch.
Das war halt auch, da ist ja der gesperrt worden schon damals, ne? Also, er war ja schon gesperrt aufgrund einer, ich sag's mal, Fehlentscheidung aus seiner Sicht. Jetzt mittlerweile, sage ich ja mal, kann man froh sein, dass der Kampf als No Contest jetzt erklärt wurde. So gesehen hat jetzt Matisse keinen, Anführungszeichen, größeren Schaden. Und auf der einen Seite muss man sagen, für die Hammer ist es dann auch ein No-Contest für sie gut gelaufen, ne? Das Ergebnis jetzt im Endeffekt. Weil normalerweise Schläfe ist nicht Hinterkopf und es waren drei saubere Treffer, war auch keine Innenhand, war kein Ellenbogen dabei, sondern es waren regelgerechte Schläge. Ne? Und alleine die Tatsache, dass die schon im Innenfall so schlagen kann, entweder muss das der Ringrichter dann unterbinden, dass sie die Hand festhält, oder er muss den K.O. geben. Gibt nur die zwei Möglichkeiten.
Genau. Und da kam ja nichts vom
Referee. Und da muss er Rematch her, in meinen Augen.
Oh ja, den Schuh muss sich der Ringrichter auf jeden Fall anziehen. Also der hat ja alles falsch gemacht, was er falsch machen kann. Im Grunde,
ja, entweder er ohne bindet das fort, oder er muss die Hammer auszählen.
Genau.
Und das hat er nicht gemacht und dann...
Kommt sowas zustande und das ist im Grunde
nicht... Ich möchte nichts unterstellen, aber er sah schon in diversen Kämpfen mit seinen Entscheidungen eher unglücklich aus.
So immer pro Heimboxer gewertet, ne? Die ganzen Dinger, wo man es halt hätte auch genauso erwartet.
Naja, rein zufällig ist das.
Das ist reinster Zufall, ja, in seiner Reihenform so. Das ist schon sehr skurril gewesen und ich weiß nicht, das ist, also, wenn man sich sowas anguckt, dann weiß ich nicht, dann manchmal wundert man, also es ist einfach ja, oft so, gerade bei so kleinen Veranstaltungen oder Veranstaltungen dieser Art oder generell oder sehr also häufig. Oder im Frauenboxen, gell, wenn da solche Dinger kommen. Da kann man schon verstehen, dass manche Leute so irgendwie die Lust am Boxen verlieren, weil das war einfach eine Sauerei. Selbst dass das Ding No Contest ist, gewertet wurde jetzt, gut, die Matis, glaube ich, behält den Titel, aber im Grunde ist und bleibt es trotzdem irgendwo eine Schweinerei. Es ist einfach eine Sauerei gewesen und ich finde auch im Nachhinein so irgendwie null Größe von Hammer oder SES oder so, dass da irgendwie mal ehrliche Worte fallen ein, man sucht irgendwie nach Ellbogenschlägen oder nach irgendwelchen Ausreden oder redet sich das schön oder so. Ich weiß nicht, kann man da nicht einfach
mal... Ich finde es halt irgendwie so schlimm. Es ist ja ungefähr so, wie wenn der Torwart irgendwie einen Abschlag ins andere Tor macht, dann macht man Abseits draus. Da hat es ja keinen Ellbogen gegeben, wie will man dann irgendwie Sachen noch dazu dichten, wo überhaupt nicht irgendwie stattgefunden
hat. Ja, was mich halt ärgert, so dass man halt irgendwie null die sportliche Größe hat und sich dann irgendwie wie in Ausreden flüchtet. Und
ja, dann muss ja Rematch her, damit...
Ja, dass man sich nicht mal im Nachhinein hinstellen kann und sagen, ja, wir haben das Ding verloren. Wir sind so ehrlich, ich meine, das liest doch eh keine Sau.
Ja, und dann
du hast auf Facebook verkündet oder so.
Bayern und so,
ja. Aber ja. Genau, und das ist einfach irgendwie... Ne? Das ist
halt heutzutage.
Also, ich weiß nicht, also für mich so sportlich ist hat sich das Ding für... Bei der für mich zumindest erledigt, weil man.
War halt wieder ein Rückschritt fürs Frauenboxen.
Ja, es ist so typisch, ne? Und dabei ist es eigentlich im Frauenboxen schon eine der besseren Damen, so, ne? Und das ist einfach traurig. Und
ja, aber das war keine Werbung, was die da jetzt veranstalten.
Nee, Anti-Werbung. Eindeutig, wieder mal Anti-Werbung.
Ist ja bei Sat.1 ziemlich, ziemlich am Schluss gezeigt worden. Auch in so einer Zusammenfassung, das ist ja gar nicht der ganze Kampf. Ja, das war irgendwie, haben die das lang rausgeschoben gehabt bei Sat.1 vielleicht. Ja.
So hat man regelrecht versteckt, halt, so hat man den Eindruck.
Ja, es ist halt ziemlich, ziemlich so am Schluss kommen.
Ja. Und das Schlimme, wie gesagt, das Verhalten danach, also nicht jetzt, das ist alles schon schlimm genug, was da im Ring passierte, aber was dann danach war, so irgendwie Ellbogen oder nach Ausreden suchen, dass man da nicht mal irgendwie sportlich
ja, gut,
Größe hat, dann das halt
einfach im Boxen Gang und gäbe, so
verhalten. Ja, schon, nur, ja, das ist, also, für mich ist das einfach das Letzte, so, das ganze Ding, so, also, ich weiß nicht, ich muss wirklich in Zukunft drüber nachdenken, ob ich überhaupt noch so SES-Veranstaltungen mir anschaue, weil ich weiß nicht, das Ding war doch unglaublich eigentlich. Also generell relativ nicht oder nicht unbedingt das höchste Niveau auf der Veranstaltung und dann noch solche Dinger dabei. Da fragt man sich echt, warum schaut man sich das noch an? Also die Frage muss man sich wirklich stellen, so bei SES-Veranstaltungen. Das hat doch.
Ich meine, vorher waren es ja eigentlich. Ich meine, bis jetzt hat es ja bei SES, muss man fairerweise sagen, so unglückliche Entscheidungen oder so Robberies oder so haben bis jetzt eigentlich nicht stattgefunden. Also kann ich mich zumindest.
Aber
das Problem ist halt einfach, es neigen halt alle irgendwie dazu, wenn die im Fernsehen des Öfteren präsent sind. Das ist halt dann irgendwie alle ins selbe Strickmuster verfallen.
Ja, und SES ist jetzt nicht so ganz unbelastet, finde ich. Also insbesondere früher war es bei im DSF so durch die Ragusina-Veranstaltungen und so, das war schon auch ähnlich.
Ja, okay, gut, aber die hat halt einfach.
Also. Ja. Von daher, wie gesagt, also muss man wirklich die Frage stellen, warum schaut man sich sowas noch an, ne? Also, ich weiß nicht, mache ich mir auf jeden Fall mal Gedanken darüber, ob ich mir sowas überhaupt noch anschaue. Weil ich meine, danach, nach der Veranstaltung, wir sind ja jetzt noch nicht fertig, danach kam ja noch richtiges Boxen oder, sagen wir mal, hochwertiges Boxen, aber diese SES-Veranstaltung, so, ich weiß nicht, wenn man das so einfach von der Qualität vergleicht mit den Kämpfen, die man dann später gesehen hat, das ist doch, weiß ich nicht, das ist wie, wie irgendwelche Ausscheidungen und Gold. So, das ist doch echt, ich weiß nicht, das ist der letzte gewesen. Also hat mich sehr aufgeregt, gerade dieses Hammer-Ding. Ja, das war.
Ja, Rematch her, unter fairen Bedingungen. Und dann. Aber mal schauen, ob das überhaupt kommt.
Ja, vermutlich nicht, wie immer.
Zu gefährlich vielleicht. Des Weiteren auf der Karte, Tom Ballmann hat seinen Kampf durch Punkte gewonnen, Felix Lamm ebenso, Tom Schwarz, TKO-Sieg in der ersten Runde, jetzt hat er mittlerweile seinen 8. Profisieg, davon 6 vorzeitig, Moritz Stahl verlor seinen 9. Profikampf durch K.O. in der 5. Runde gegen Gumerman Nachus Willi. Der Mann ist ein Spanier, ein eingebürgerter Spanier. Der sah eigentlich die ersten 4 Runden klar unterlegen aus und kam dann in der 5. Runde durch einen Körpertreffer zum Sieg, oder hat sich halt das Blatt dann komplett gedreht, kann passieren. Da gehen wir jetzt auch nicht unbedingt näher drauf ein. Dann gehen wir, Dominik Bösel war noch gegen Daniel Rigi, einstimmiger Punktsieg von Bösel nach 10 Runden. Der Kampf kam auch in Sat.1 als Zusammenfassung. War okay, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Dann kommen zum zweiten Hauptkampf des Abends. Das war Robin Krasniqi gegen Oleksandr Scherwiak.
Haxi,
aber mittlerweile Robin Krasniqi gegen Scherwiak. Den dürfte einigen noch bekannt sein durch den Sieg über Dustin Dyrks. Damals, der Kampf ging über 12 Runden. Oder ist über 12 Runden gegangen, einstimmig nach Punkten. Ingo, die Frage an dich, war wohl für dich doch eher einschläfernd oder warst du zufrieden mit Krasniqis Leistung?
Ja, ich halte ihn ja grundsätzlich für einen soliden Boxer, aber es ist dann halt doch wirklich so Hausmannskost. Und das war der Gegner auch irgendwo und ja, hat mich nicht vom Hocker gerissen.
Ich auch nicht. Der Scherwiak sah aus irgendwie wie so ein vollgefressener oder etwas kräftiger, vielleicht Welter, Superwelter Boxer mit Rettungsring drum und hat irgendwie Krasniqi doch schon arge Probleme bereitet. So. Hat sich richtig gequält, der gute Haxi oder Robin oder Hans Gerd oder Diamant Krasniqi, was auch immer. hat er sich auch richtig gequält und es war auch nicht wirklich schön anzusehen. Also ich meine, Scherwiak ist sicherlich besser, als man so denkt. So gerade gegen Dierks hat er richtig gut ausgesehen, aber das war jetzt auch keine Meisterleistung.
Hat zwischenzeitlich auch durch K.O. verloren. Davon muss man auch erwähnen. Der ist gegen einen Franzosen nach dem Dustin Dyrks Kampf innerhalb von 6 Runden gestoppt worden.
Ja.
Hat dann einen Aufbaukampf Sieg in der Ukraine nochmal gehabt und dann gegen Krasniqi nach Punkte, ja, verdient verloren, das auf jeden Fall. War aber irgendwie, Krasniqi hat so seinen Stiefel runtergeboxt, hat aber irgendwie auch nichts riskieren wollen. Es war halt einfach irgendwie. Scherwiak kam mit jedem Jab durch, so gefühlt. Und Krasniqi war halt einfach der aktivere Mann, deswegen hat er es einfach für sich entschieden.
So ganz. Aber ich weiß nicht, aber jetzt irgendwie so irgendwas gesehen. Ich habe jetzt nichts bei Hermann Krasniqi gesehen, wo ich denke, dass Dieter Krasniqi da in Zukunft eventuell noch große Ambitionen Richtung WM-Titel hat. Oder habt ihr was gesehen bei Werner Krasniqi, das euch optimistisch stimmt? Dass der Dietmar Krasniqi in Zukunft nochmal um den Titel kämpfen kann oder sogar Weltmeister wird.
Den Titel wird er kämpfen können, aber gewinnen wird er nicht.
Ja, das kann er. Drum kämpfen kann er schon, ne? Der Robert Krasniqi.
Ja. Der hat jetzt ungefähr so gut boxt, wie du laut warst.
Ah, das ist doch gut.
Ingo, dein Mikro ist ein wenig.
Ja, ich weiß, ich kann es nicht ändern.
Ja,
jetzt
perfekt, ja.
Ja.
Jetzt spricht man ja schon über einen Kampf zwischen Jürgen Bremer und Robin Krasniqi. Da frage ich jetzt einmal Jan dazu. Würdest du den Kampf denn gerne sehen?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, aber so richtig spannend finde ich auch nicht. Wird halt dadurch interessant, dass es beide Leute sind, die man in Deutschland aus dem Fernsehen kennt. Und das ist aber wahrscheinlich auch schon alles. Und er ist jetzt ungefähr ein Top 25 Boxer, also kann man sich das schon mal anschauen. Es ist besser, als wenn man Jürgen Bremer jetzt wieder gegen argentinische Gefängniswärter und Taxifahrer kämpfen lässt. Aber das ist halt auch schon alles.
Imba, wie siehst du den Kampf? Meinst du, der kommt? Meinst du, der ist machbar oder realisierbar? Krasniqi gegen Bremer, oder würdest du lieber Bremer gegen wen anders sehen oder Krasniqi gegen wen anders sehen?
Ja, das ist schon eine interessante Ansetzung, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, von Krasniqi bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Also ich weiß nicht, ob aber den Kampf jetzt schon machen sollte, gegen zum Beispiel Jürgen Bremer. Also da würde ich Bremer auf jeden Fall sehr, sehr hoch favorisieren. Vielleicht 5 oder 6-1. Würde mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker reißen, die Ansetzung. Also ich bin mir ja ziemlich sicher, dass Bremer das machen würde. Andere Matchups, ich weiß nicht. Also so, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Wunschgegner für Krasniqi, aber ich denke, er sollte vielleicht irgendwie erst noch 1-2 Kämpfe machen gegen Gegner, wo halt vielleicht qualitativ etwas schwächer sind noch als Bremer und sich erstmal empfehlen für so einen WM-Kampf. Ansonsten.
Er hat ja eigentlich seinen Titelshot gehabt, erst gegen Cleverly 2013, also vor einem Jahr.
Ja, das ist richtig.
Leute wie Adamek, die den aus der Tschechei geschlagen, diesen Danzo geschlagen und jetzt Scherwerk geschlagen. Also er müsste halt schon nochmal auf jeden Fall so Edi Gutknecht oder so, wer vielleicht jetzt.
Das wäre zum Beispiel ein Kampf, den man machen könnte, das ist richtig, ja. Wenn er den eindrucksvoll besiegt oder sagen wir mal, was heißt eindrucksvoll.
Ja, Karo Murat, wollte gerade sagen, der hat jetzt gerade
bei
Dirold Ceylan, glaube ich, unterschrieben.
Ah, genau.
Meines, ne?
Okay. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Ansetzung. Also, okay. Wenn ich auch nochmal so sagen darf, irgendwie Robin Krasniqi gegen Jürgen Bremer, wie gesagt, ich sehe auch nichts, was Robin Krasniqi besser kann als Jürgen Bremer, außer seinen Namen zu ändern, aber sonst.
Ja, genau, das ist das. Von daher soll er sich erstmal nochmal empfehlen im
in einen Aufbaukampf.
Top-10-Fight oder halt, wie gesagt, oder einen Aufbaukampf aus dem vielleicht Top 25 heraus, einen Mann. Aber zumindest, wo er wirklich einen Gegner hat, der schon auf jeden Fall ein bestimmtes Maß an Qualität hat. Und wenn er den eindrucksvoll oder klar und deutlich besiegt, dann kann man halt darüber diskutieren, dass man halt mal einen Kampf macht hier, zum Beispiel gegen Jürgen Bremer, ja. Aber wie gesagt, Stand jetzt und heute fände ich das nicht okay. Hätte er meiner Meinung nach nicht verdient.
Gut, dann schließen wir den Kampf auch ab. Dann kommen wir zu Robert Stieglitz gegen Sergej Komitski. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der Kampf endete auch, ich sag mal.
Umstritten
in der 10. Runde. TKO-Sieg für Stieglitz. So ist das offizielle Urteil. Eugen, kannst du das Urteil teilen? Oder siehst du das anders?
Okay. Die Meinung kann ich auf jeden Fall vertreten.
Nein, also ich hatte kurz mein Mikro gemutet und Problem ist zu entmuten. Aber Probleme hatte natürlich Robert Stieglitz auch mit seinem Gegner. Und du hast nach der Mutter gefragt, das war auch wieder so ein skurriles Ding. Also die Ecke war auch ganz offensichtlich überfordert, irgendwie mit den Handschuhen vernünftig zu tapen. Und der Ringrichter hat einfach abgebrochen. Einfach so. Und das war schon ein bisschen skurril, das Ende. Gut, ich meine.
Hat einen Cut am Kopf gehabt oder irgendwie?
Ja, schon, aber ich meine, Stieglitz war ja auch schon gut zerbeult und der Cut war jetzt nicht so, dass man jetzt zwanghaft irgendwie aufhören musste, oder? Aber ich weiß nicht, das war schon ein bisschen komisch, das Ende. Ja. Also natürlich hätte Stieglitz das Ding wahrscheinlich gewonnen, aber er hat sich ja schon auch ziemlich gequält gegen diesen Mann, der jetzt nicht unbedingt. Ja, über wenig Weltklasse überhaupt nicht, vielleicht internationale Klasse verfügt, vielleicht.
Ja, aber umgekehrt muss man sagen, Stieglitz war zweimal am Boden, obwohl es als Ausrutscher gezählt worden ist, aber eigentlich war wenigstens einer von den ziemlich klaren Knockdown aus meiner Sicht.
Ja.
Und selbst der andere war strittig, ob das nicht auch ein Knockdown war. Also das finde ich. Das ist halt wieder dieses Thema, was wir gerade schon mal hatten mit der Schiedsrichterleistung, die ich an der Stelle fragwürdig fand. Und dass die Ecke keinen Cutman dabei hatte, ist natürlich eine ganz andere Geschichte von dem Sergej. Also das kann normalerweise, so eine Wunde kann normalerweise jemand behandeln. Und dann hat der Schiedsrichter ja auch noch, als dieser Cut entstanden ist, hat er ja jemanden zu Rate gerufen, der sich das angeschaut hat, und ich dachte erst, das ist der Ringarzt, und dann habe ich später gesehen, zwar war die Ecke, die da zum nach der Wunde geschaut hat, und das finde ich auch nicht in Ordnung.
Ja.
Und das ist halt
insgesamt sehr skurril, und das zeigt natürlich auch schon die Wertigkeit des Gegners, wenn er ohne Cutman und so anreist. Also das sagt im Grunde schon alles. Ich meine, es ist ein 29-10 Mann, im Grunde ja vielleicht jemand, den man schon fast Journeyman nennen kann. Und dass Stieglitz gegen so einen Mann zu Boden geht und solche Schwierigkeiten hat und dann noch so ein Ende dazu als Krönung. Und Stieglitz hat ja am Ende auch gut gepumpt, muss man ja sagen. Er hat ja auch gut kassiert von dem Typ. Also das war jetzt keine Glanzleistung und absolut nichts, wo ich sagen würde, Stieglitz hat auch nur mal den Hauch einer Chance, irgendwie wie nochmal Weltmeister zu werden oder wirklich gegen Spitzenleute zu gewinnen. Weil
ja, deswegen will man halt unbedingt irgendwie den vierten Kampf gegen Abraham erzwingen, kostet es, was es wolle.
Genau, weil das Ding bringt nochmal Geld und aber ich, also es tut mir leid, SES oder irgendwie Stieglitz-Fans, aber ich bin ihnen irgendwie so leid, den Stieglitz. Also das ist so Magerkost, ähnlich wie Haxi Krasnicki oder Robin Krasnicki. Das ist irgendwie. Es ist so gewöhnlich, so, das ist irgendwie absolut nichts, was mich irgendwie fasziniert, oder es ist so langweilig, das ist wie Schlaftablettenboxen, sowas da, und was wir da gesehen haben. Und
hat also eigentlich jemand den Kampf hier gepunktet gehabt? Ist nach der 10. Runde?
Nein.
Also ich hatte ihn gepunktet und ich hatte mit einer Runde den Gegner vorne vom Stieglitz. Zu dem Zeitpunkt, als abgebrochen wurde.
Ja. Also, hast du die Knockdowns denn dazu zählt?
Nee, die habe ich nicht dazu gerechnet. Aber eventuell habe ich deswegen ihm die Runde gegeben. Das kann schon dann sein. Aber ich fand den schon relativ ausgeglichen, und dafür, dass der Gegner eigentlich ein reiner Aufbaukampf ist, fand ich das ziemlich erschreckend.
Ja, man muss ja auch sehen, ich meine, Robin Krasnicki, Robert Stieglitz, das sind Jungs, die kämpften unter Vollprofibedingungen. Und dieser Komizini ist irgendwie Halbprofi, wenn überhaupt, und reist ohne Cutman an. Der Scherwiak ist im Grunde ein Welter oder Superwelter mit Rettungsring, ne, und macht das Boxen sicherlich vermutlich nicht hauptberuflich. Und wenn man sich gegen solche Leute derart quält, das ist schon echt traurig. Also als Profi, als jemand, der irgendwie im Fernsehen ist, im Rampenlicht. Und das ist ganz, also...
Auf WBO ist jetzt auf jeden Fall auf Platz 3, oder? Erster Platz ist Chavez Junior, der wird wegfallen, weil der gegen Karl Frotsch im Januar kämpft, wie es aussieht. Und dann hast du Gilberto Ramirez auf Rang 2, und dann wird es einen Ausscheidungskampf irgendwie zwischen denen zwei geben, und dann kann man nochmal gegen Abraham ran. So wird's laufen, und man kann nichts dagegen tun.
Ja, leider, ne? Ich bin jetzt auch bei der FKK und FCKW Rangliste auf Platz 3. Ich weiß, was ist das denn? Also ich weiß nicht, ich habe Probleme.
Ja, aber das ist WBO.
Ja, schon. Aber ich meine, diese, also nichts gegen Stieglitz, Krasnicki, das sind alles solide Boxer, aber das ist jetzt nichts mehr, was mich irgendwie noch faszinieren könnte oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir die nächste.
Ja, aber das ist doch allgemein in Deutschland so, oder? Das sind jetzt nicht nur die. Das sind ja alle bis wahrscheinlich jetzt im Anführungszeichen die Klitschkos langweilen auch, also aus meiner Sicht.
Richtig.
Das ist einfach jahrelang dasselbe schon. Ich meine, siehst du den Stieglitz, sagst du nicht gern. Siehst du denn an Abraham gern? Oder ist es dasselbe?
Mittlerweile natürlich auch nicht mehr, ne? Das ist natürlich auch so ausgelutscht. Ich meine, den Klitschkos muss man zugute halten, die quälen sich wenigstens nicht, oder Wladimir quält sich zumindest nicht derart gegen irgendwelche Leute, und boxt halt wirklich alles, was da ist. So. Und Stieglitz boxt.
Du musst aber auch die Bedingungen sehen, vielleicht. Von SES. Da wird es halt nicht möglich sein, einen Gegner mit derartigen Namen zu verpflichten. Weil auf der einen Seite muss man es schon wegen verteidigen. Aber auf der anderen Seite muss man es natürlich auch alles nüchtern betrachten, und dann kommt man halt schon auf den Nenner, dass das alles schon Magerkost war. Aber ja. Sauerland macht es ja seit geraumer Zeit, sind ja die Undercards mehr oder minder halt auch Schrott.
Ja, da merkt man einfach, dass der Fernsehvertrag ausläuft, ne? Und da ist halt nicht mehr viel los über Sauerland, aber
das, da ist das keiner besser wie der andere. Das war bei Universum einfach so. Ich habe es ja letzte Episode oder Folge schon besprochen gehabt. bauen halt auch ab, so am Personal und irgendwie, ja, ich meine, das ist alles irgendwie nicht mehr Gold, was glänzt. Alles. Okay.
Also, aber in meinen Augen sind solche Veranstaltungen, das sind die Totengräber des Boxsports in Deutschland, wirklich. Also Leute, die für so ein Ding Geld bezahlt haben, Eintritt bezahlt haben, da kann doch keiner wirklich ernsthaft glücklich nach Hause gehen, wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst. Also das ist wirklich irgendwie Art Totengräber des Boxsports hier in Deutschland. Also man weiß nicht, das sind Geschäftsleute, keine wirklichen Leute, die irgendwie anscheinend den Sport lieben. So ist mein Eindruck. Das ist oft, ich weiß nicht, also das ist... Ich kann mich dafür irgendwie nicht mehr begeistern für solche Dinge. Also gerade mit so einem Ende und danach halt wirklich null sportliche Größe zeigen, so, das ist irgendwie schon alles fürchterlich traurig irgendwie.
Ja, verstehe. Ja.
Ist schwierig, ich weiß. Es ist halt natürlich auch nicht leicht und alles keine Frage, ne? Aber ja, ich weiß nicht. Aber irgendwie ehrlich sein und ein bisschen Größe zeigen, das täte denen vielleicht auch mal ganz gut.
Ja, selbstverständlich.
Genau, also dann würde ich auch gar nichts gegen solche Veranstaltungen sagen. Nur bitte ehrlich sein. Das ist so mein Wunsch. So.
Ja, okay, aber du bist im Boxen irgendwie halt schon bei einem Sport angelangt, wo es halt ja, im Grunde nicht mit Ehrlichkeit überall nicht zugeht. Das ist in den USA auch nicht besser.
Natürlich nicht.
Das ist in England
natürlich.
Auch nicht besser. Das ist
aber so derart und...
Ja, aber vielleicht irgendwie das alles ein wenig so, ja. Es, ja, es ist auf jeden Fall auf der einen Seite, stimmt schon. Ja, klar. Häuft sich natürlich alles an. Und dann hast du halt da auf einer Karte dann zwei so mysteriöse Kämpfe, wo auf komische Art und Weise zu Ende gehen.
Ah. Das macht einen irgendwie traurig zumindest. Also mich macht es zumindest irgendwie traurig so. Dass solche Kämpfe, also das ist. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, also absolut, wenn man wenigstens denn ehrlich wäre, hatte man das irgendwie nötig, so weil bei Stieglitz und bei den Hammer musste das denn wirklich sein.
Also, ja, anscheinend schon.
Ja, also. Weiß nicht, weil,
aber ich weiß halt auch nicht, kann SES wirklich was dafür, wenn der Ringrichter Kügler so aus Versehen daneben liegt.
Ja, ich denke, die Frage können wir nicht beantworten. Da kann jeder Zuschauer selber spekulieren. Ne?
Ja, was meint ihr, warum dieser Ringrichter denn genau für solche Kämpfe angesetzt ist? Solche korrupten Ringrichter. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Das ist ja auch keine, Verleumdung oder Denunzierung von Personen. Nein, es ist einfach so, in welcher Regelmäßigkeit treten gewisse Sachen auf. Wenn eine Person einmal einen Fehler macht im Leben, okay. Das passiert. Ne? Und es kann auch mal einen zweiten Fehler passieren, auch okay. Nur es passiert in einer solchen Regelmäßigkeit und immer wieder bei solchen Veranstaltungen und immer pro des Heimboxers und immer wieder durch genau die gleichen Personen, die man halt kennt. Das ist halt kein Zufall mehr. Und von daher kann man da, denke ich, schon von Absicht sprechen. Sicherlich ist es natürlich nur eine Theorie, aber es ist, wie gesagt, die Regelmäßigkeit, in der diese Fehler auftreten. Und wenn das Zufall ist, dann, dann würde mich das auf jeden Fall schon sehr, sehr wundern. Also, ich gehe da schon von aus, dass das so gefährdet ist, wenn gewisse Aktionen halt nicht 100% sind, dass die dann halt pro dem Heimboxer ausgelegt werden. Wir hatten da wieder eine Situation, wo halt ein bisschen merkwürdig aussah, ne? Wir waren beide im Clinch gewesen und, ja, gut, klar. Dann geht derjenige oder der Heimboxer runter. Der Ringrichter merkt dann plötzlich so nach 3-4 Sekunden, die ist so hört, die kommt nicht mehr hoch. Es wurde ja auch kein Foul angezeigt vom Ringrichter, ne, zu dem Zeitpunkt. Nichts. Der ist einfach nur hat gestanden und dann, als er gemerkt hat, okay, die ist richtig, richtig angebimmelt, die kommt wahrscheinlich bei 10 nicht mehr hoch, wenn ich es anzählen würde, dann zeigt er plötzlich Hinterkopf an. Viele, viele Sekunden später und dann macht er halt eine Disqualification draus. Nein, das funktioniert so nicht. Also, wie gesagt, da gab es schon in der Vergangenheit einige andere Kämpfe, wo ähnliche Situationen vorgefallen sind und die genau ähnlich dann auch gewertet und ausgelegt wurden. Und von daher, denke ich mal, kann man hier schon von Betrug sprechen. Also das denke ich schon. Sollte man auch.
Weckt auf jeden Fall den Anschein so.
Es ist zumindest so, dass es sehr, sehr merkwürdig ist, weil es halt in der Häufigkeit auftritt, wo man es halt nicht mehr rechtfertigen kann. Also wie gesagt, man kann gewisse Fehler Menschen auch auf Profiniveau verzeihen. Aber wie gesagt, wenn es in der Regelmäßigkeit passiert und immer wieder komischerweise für die Boxer, wo halt in der Heimatboxen dann, ja, muss man da auf jeden Fall das ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Deswegen, also ich finde es okay, zumindest, dass ein No-Contest zumindest draus gemacht wurde jetzt vom Verband. Das ist in Ordnung. Es ist zwar nicht befriedigend, weil, wie gesagt, es ein klarer K.O.-Sieg hier vorliegt. Aber gut, zumindest hat es jetzt keine Niederlage im Rekord und die Hammer hat den Weltmeistertitel nicht. Von daher, gut, in Ordnung. Sollte man halt ein Rematch machen, irgendwie vielleicht unter fairen Bedingungen. So. Es wird nicht passieren, das wissen wir, denke ich mal, alle wahrscheinlich, weil die jetzt genau wissen, dass das Risiko da für eine K.O.-Niederlage zu hoch ist und dann ist die Hammer halt weg vom Fenster. Deswegen wird man da wahrscheinlich einen anderen Weg einschlagen. Aber ja, das wäre zumindest eine Sache, wo man noch mit leben könnte, ne, mit dem Rückkampf. Aber gut, wahrscheinlich wird es da leider nicht zukommen. Ja.
Ich weiß nicht, ich kann auch so damit nicht leben, weil dieses No-Contest-Ding, das bleibt so oder so im Rekord. Und das beschmutzt den Rekord ja auch irgendwo. Und das ist und bleibt nicht in Ordnung. Also das ist einfach...
Na, natürlich nicht, weil ein klarer K.O.-Sieg hier vorliegt. Natürlich ist es nicht in Ordnung. Nur, wie gesagt, es ist das Mindeste, was man hat machen müssen, ne? Dass jetzt zumindest jetzt keine Niederlage da stehen hat. Das ist ja das absolute Hammer. Und wie gesagt, der Weltmeistertitel wird dann auch futsch, ne? Und sie hätte... prinzipiell den Kampf eigentlich gewinnen müssen durch K.O. und verliert dann durch eine ungerechte Disqualifikation. Der WM-Titel ist damit aufrutscht. Das wäre, denke ich mal, der absolute Hammer gewesen. Gut, den hat sie jetzt wenigstens nicht, die Christina. Und gut, kann man dann noch halbwegs mitleben, ne? Obwohl es natürlich, wie gesagt, auch trotzdem ärgerlich ist.
Ich habe da auf jeden Fall große Probleme mit, weil das ist irgendwie Sauerei, was man mit der gemacht hat.
Ja, um den Hammer-Rekord halt immer noch zu null zu halten, ne? Damit sie weiter vermarktbar ist, damit man dann wieder da irgendwie die ungeschlagene bla bla bla, ne,
vorlesen genau, kann am Kampfanfang. Wieder eine Gegnerin kommen oder in Anführungsstrichen Gegnerin, die halt schon irgendwie vielleicht mal K.O. gegangen ist, weil im Frauenboxen ist ja so, dass eigentlich wir bei den wirklich hochwertigen Kämpfen, außer in den hohen Gewichtsklassen, zwei starke Boxerinnen aufeinandertreffen, eigentlich nie eine K.O. geht, wird man dann wieder eine holen, wahrscheinlich mit ihm ein paar K.O.s im Rekord hat, dann sieht der Hammer wieder wunderbar aus und dann vergisst man es halt einfach auch irgendwie wieder oder so.
Ja, genau, noch ein, zwei Jahre spricht da, ja, dann kommt glaub, noch dass einer. Die, dass die sofort ein Rematch, glaube ich, macht. Ja. Ja, das sollte so passieren, ne? Auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, regulären bzw. fairen Bedingungen, das ist in Ordnung. Wie gesagt, trotzdem ist der Kampf halt eigentlich schon geboxt, ne? Und eigentlich hat die Hammer eindeutig verloren und von daher hat sie wieder die neue Chance dann, die sie eigentlich gar nicht hätte verdient. Ne? Neuen Payday, neue Gelder, die da wieder eingenommen werden durch verschiedene Seiten und das sind alles so Sachen, die dann nicht passieren dürften eigentlich, ne? Weil normalerweise, wie das Urteil hätte Disqualifikation, hätte K.O.-Sieg für.
Ja, und wir sind halt nicht beim Wrestling, ne? Das ist halt irgendwo, klar, Profiboxen ist halt bedingt Sport, aber es ist halt irgendwo auch schon noch Sport. Und da weiß ich nicht, wo man irgendwie dann hofft doch, dass der Bessere gewinnt. Und es ist einfach traurig irgendwie, wenn da sowas bei rauskommt.
Genau, und es ist halt, wie gesagt, kein Einzelfall. Da hat man ja jedes Jahr bestimmt 3, 4, 5 Kämpfe, nicht wo man...
Nur in Deutschland.
Nein. Ich spreche jetzt sogar nur von Deutschland. Also die 3, 4, 5 meine ich jetzt nur auf Deutschland bezogen. Auf dem ganzen Kontinent, um Gottes Willen, da ist ja bestimmt im dreifachen Bereich schon. Das sind bestimmt über 100 Kämpfe, wo man da diskutieren kann. Oder vielleicht sogar mehr, keine Ahnung, müssen wir jetzt mal nachprüfen. Also allgemein auf Top-Niveau, jetzt Weltmeisterschaftskämpfe etc. Da ist nur angesprochen. Sonst sind es natürlich dann noch viele, viele tausende Kämpfe mehr wahrscheinlich. Und das ist halt schon schade.
Wenn ich mich so an den ersten Frotch-Kampf gegen Groves erinnere, was war das für ein Abbruch im Endeffekt?
Ja, natürlich. Du hast, wie gesagt, da hast du unheimlich viele Kämpfe jedes Jahr. Es sind über 100 Kämpfe, auch wie gesagt, auf Weltmeisterschaftsniveau, wo du wirklich skurrile Abbrüche, Urteile oder Entscheidungen hast, wo man halt, ja, einfach drüber ewig diskutieren kann. Ne?
Das ist, aber wie gesagt, so frühen Abbruch verstehe ich immer noch mehr als sowas, als eine offensichtliche falsche Entscheidung.
Natürlich, sicherlich, es kommt dann immer auf die Art und Weise.
Vielleicht war der Abbruch auch offensichtlich falsche Entscheidung.
Ja, ich meine, damals der Groves hat jetzt schon gut abgebaut, ne? Und ja, das ist, ich meine,
das war jetzt einfach nur ein Beispiel aufgrund dessen, dass es halt auch im Endeffekt schon eher Fehlentscheidung war.
Ja, sicherlich, klar.
Fast halt überall so, aber ich meine, es ist halt zweimal auf einer Karte und es war halt deutlich irgendwie.
Ich meine, ich vermute es halt keinem Richter, wenn er dann Entschuldigung, wenn er dann irgendwie zu früh abbricht, wenn es wirklich also an die Gesundheit geht, wenn du wirklich merkst, der eine, der kann nicht mehr so wirklich, der baut stark ab und jede Hand jetzt tut wirklich weh, wenn die Körperspannung nicht mehr so da ist und so. Wenn man dann vielleicht mal einen Tick eher abbricht, als es vielleicht sein müsste, kann ich es noch irgendwo nachvollziehen. Aber so das hier war ja so offensichtlich vollkommen die falsche Entscheidung.
Da erinnere mich auch an Kampf, das war, ist schon ein bisschen her, aber könnt ihr euch auch mal in YouTube anschauen. Und zwar, das war Sergio Martinez gegen Kelmet Sindron. Der war K.O., der Sindron irgendwie in der sechsten Runde. Und die haben den irgendwie auch auszählt gehabt und dann haben die das zurückgenommen irgendwie. Und so ausgelegt, dass der ausgerutscht ist. Da war der alle schon im Ring. Also der Kampf war gelaufen, ne? Und dann haben die den Kampf wieder freigeben und im Endeffekt dann eine Unentschieden draus basteln. Das war ja mindestens genauso schlimm. Also nur mal aufgrund dessen, dass es halt überall so der Fall ist. Aber im, ja, klar, Endeffekt, oder? Im Endeffekt entscheidet man da halt einfach richtig, richtig falsch und es ist halt schade.
Ja, oder irgendwie über Bute, wo der eigentlich da damals bis, ja, nicht allzu die schnell
gezählt. Andrade, genau, bis Bute 3 hat er zählt. Ja.
Das war die kanadische Sekunde, die dauert 6 normale Sekunden.
Ja, ungefähr. Nee, es gibt halt, es ist halt von der Anhäufung her, hast es halt einfach, ich möchte das ja verpauschalisieren, dass es nur in Deutschland irgendwie der Fall ist, es ist überall so, aber uns Fans oder Nerds, in Anführungszeichen, fällt es dann halt natürlich schon auf. Im Endeffekt macht man ja immer so, kommt zwar manchmal vor, auf sowas, das man sich wieder drauf auslassen kann. Aber im Endeffekt, auf jeden Fall, muss der Rematch her. Man hat da Matisse den Sieg laut, weil im Endeffekt geht man jetzt auch nicht her und sagt, ja, eigentlich müssen wir Argentinien zum Weltmeister machen, weil der Igor ein normalerweise das Tor schon trifft. Vorher. Ne? Also,
ja.
So zum Vergleich, im Endeffekt kann man jetzt ja zufrieden sein, auch wenn es es hart anhört, dass er No Contest ist, dass er jetzt nicht nur Niederlage drinnen hat. Und das Fairste aller Fairness wäre, wenn da jetzt direkt der Rematch kommt unter fairen Bedingungen und dann boxt man es aus und im Endeffekt soll dann der Bessere oder die Bessere am Ende des Tages gewinnen und dann zum Weltmeister gekürt werden. Gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir das Kapitel SES mal. Oder habt ihr noch was anzumerken? Oder interessiert es euch nur irgendwie? SES, wollen wir da noch was
machen? Nee, irgendwo ist es ganz traurig, dass wir überhaupt so lange darüber reden mussten. Ja, aber, nee. Ja. Kommen wir zum Boxen, würde ich sagen, oder?
Dann kommen wir, ja, okay, ich müsste mit Ola Afolabi gegen Anthony Caputo-Smith. Und es war ja jetzt auch nicht unbedingt ein Kampf auf Augenhöhe. Ja, auf Augenhöhe vielleicht schon, aber in die Breite ist doch ein Unterschied gewesen.
Leicht.
Und Afolabi war auch gefühlt 2 Köpfe höher, also das war halt auch mein Mismatch. Eugen.
Ja, was will man dazu sagen? Ich meine, der verheerendste Journeyman gegen Afolabi. Dass Afolabi überhaupt zu lange für den gebraucht hat, ja, weiß ich nicht. Es war halt keine. Ich meine, am Ende des Tages hat er gewonnen, hat den K.O.-Sieg im Rekord und alles gut und. Einfach wieder Aufbaukampf, aber.
Ja, vielleicht.
Afolabi hat mir dennoch nicht sonderlich gefallen in dem Kampf.
Nee, das auf jeden
Fall. Ja, war auch teilweise sehr offen, hat ziemlich viele harte Treffer sogar einstecken müssen, ne, vom Gegner, der wirklich, also. Ja, ich weiß nicht, ob der besser in Form ist als wir. Keine Ahnung.
Ey, was ja, das war der, irgendwie der Jeremy Bates des Cruisergewicht.
Ja, ja, genau. Auch total langsam und ich weiß nicht, der hat wirklich teilweise richtig knackige Bomben durchgebracht zu Afolabi. Ich hatte jetzt keine großen Wirkungen hinterlassen, aber wenn man auf dem Niveau in 3-4 Runden so viele harte Treffer kassiert, dann sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen. So
für ja, die Afolabi ist schon einfach überbewertet, das muss man so sagen.
Ich denke auch, ja.
Durch den Makarenelli-Sieg, wo er damals gehabt hat und durch den engen zweiten Hochkampf. Irgendwie, der ist schon überbewertet.
Weil der hat mal einen Kampf gegen Hook, wo er wahrscheinlich über seinem eigenen Niveau war und seitdem mehr ist er dann irgendwie in einem Gespräch. Im
Kampf gegen Hook hat er mehr, die MD war Quatsch, den hat er klar verloren. Und gegen diesen Lukas Janik, den Kampf zuvor, da war auch im Endeffekt gut bedient, dass es MD für ihn war.
Das stimmt, ja.
Muss er ganz solide Gegner nochmal her, damit er sich irgendwie für einen größeren Kampf nochmal qualifizieren kann, denn sonst es ist halt irgendwie ein Quatsch, wenn du dann solche Leute, ja. In Anführungszeichen solche armen Leute, dann verprügeln musst.
Ich hätte lieber Steve Smover, der Ringrichter war, gesehen, gegen Anthony Caputo-Smith. Das wäre sicherlich ein interessanter Kampf gewesen.
Mhm. Ja. Dann war auf der Card jetzt im Schwergewicht Bryant Jennings gegen Mike Perez. Der Kampf endete durch Split Decision. Für Brian Jennings. Jan, wie war deine Scorecard?
Ja, die Scorecard war eng. Ich habe glaube ich, Moment, ich gucke gerade nochmal nach, einmal zurückgehen. Ich will ja nicht lügen. Also ich habe den Brian Jennings 115 zu 112 vorne gehabt. Der Kampf lief ähnlich wie ein Imba letzte Woche eigentlich angekündigt hatte. Mit am Anfang kann Mike Perez ein bisschen Gas geben und dann so zur sechsten Runde verliert er halt sein Gas und das hat man ganz deutlich gemerkt, da kam einfach nicht mehr viel von ihm. Also der Brian Jennings war auch ein wenig erschöpft, aber nicht so erschöpft. Der hat einfach dann noch durchgeboxt und die letzten Runden deutlich gewonnen und dann hat der Mike Perez in seiner letzten Runde auch noch irgendeine komische Sache gemacht und dafür einen Punkt abgezogen bekommen, was wieder leicht fragwürdig war, wenn ich aus meiner Sicht, aber von mir aus okay. Aber wenn es diesen Punktabzug nicht gegeben hätte, dann wäre der Kampf wahrscheinlich in einem Unentschieden ausgegangen. Das muss man sich halt auch überlegen. Also, so hat jetzt Brian Jennings gewonnen. Es war ein sehr ausgeglichener Kampf. Ich finde, den konnte man sich mehr anschauen als einige andere Kämpfe, die in der Nacht stattgefunden haben. Viele andere waren aber eher enttäuscht von dem Kampf. War mein Eindruck jetzt.
Ja, war schon eher einschläfernd irgendwie. Ingo, hast du den Kampf gesehen?
Ich habe den Kampf gar nicht gesehen. Ich hatte auf der Card nur den Golovkin gesehen, kurz.
Okay, war das Ergebnis für dich jetzt überraschend, so im Nachhinein betrachtet?
Na, also ich habe es auch eher ausgeglichen gesehen. Mhm. Und ja, war okay.
Eugen, wir haben uns ja kurz einmal unterhalten. Gestern oder vorgestern über den Kampf.
Ja.
Du warst ja auch irgendwie der Meinung, dass Jennings halt irgendwie auch absolut irgendwie das Schwergewicht auch nicht beflügeln kann, ne?
Nee, also ich sehe jetzt, also viele haben in ihm irgendwie was ganz Großes gesehen und so, aber das ist ja, weiß ich, ich sehe in ihm einfach, weiß ich, so ein Chris Bird Light oder so, das ist irgendwie, er kann einigermaßen boxen, aber ich sehe jetzt nichts Besonderes an ihm. So, er ist sicherlich ein sehr, sehr solider Mann, der auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat, auch irgendwo in den Top 20, vielleicht Top 10. Aber ich sehe jetzt in ihm nichts, was jetzt irgendwie die Welt in Brand steckt oder so in Zukunft. Also Mike Perez gefiel mir äußerlich schon nicht. Also es gab ein paar Bilder vom Training und so, die ich gesehen hatte. Und er wirkte jetzt nicht allzu austrainiert. Also auch in dem Kampf davor, also in allem, was nach dem Abdusalamov-Kampf passiert ist, sah er wirklich nicht mehr so besonders trainiert aus und wirkt die irgendwie ein bisschen ja, seltsam. Vielleicht ist die Kubaner-Krankheit die übliche, aber ich denke, man sieht ihn an ihm schon an, so dass er eigentlich so Skills hat, aber ich denke, er kann sie wegen seiner mangelnden Fitness auch nicht unbedingt immer so umsetzen und deswegen hat er auch große Probleme gehabt und wahrscheinlich seine Fitness geschuldet, dass er den Kampf einfach verloren hat. Ne? Also, wenn man sich die Körper der beiden so anguckt, Jennings extrem fit, austrainierter Mann, und Perez ist auch so ein bisschen pummelig und so. Und weiß ich, von den reinen Skills und Können würde ich. Perez ist schon hoch veranlagt, aber Jennings natürlich auch. Aber ich weiß nicht, also Jennings sicherlich, wie gesagt, irgendwo, der wird da eine Rolle spielen, irgendwo in den Top Ten. Aber ich sehe in ihm jetzt keinen zukünftigen Weltmeister oder so.
So, was man sich ja jetzt vorstellen könnte, ist, dass es mit Deontay Wilder und Bermain Stubern noch ein bisschen länger dauert, bis der Kampf zustande kommt wegen der Verletzung vom Stubern. Aber das wäre jetzt vorstellbar, dass irgendwie die WBC einen Interim-Titelkampf veranlasst zwischen Wilder und Jennings. Und zumindest mein Gefühl wäre, dass ich dem Jennings gar nichts geben würde in dem Kampf. Und das, obwohl ich vom Wilder immer noch nicht wirklich überzeugt bin.
Ja, sollte zu dem Kampf kommen, glaube ich, reite ich auch schon eher auf der Wilder-Welle. Aber.
Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Jennings ist ja ganz, bewegt sich ja ganz gut, ist nicht langsam, dass er schon einige Runden aushält, aber ich sehe da eigentlich auch nichts für Jennings, weil Jennings ist, wie gesagt, das ist ein grundsolider Boxer. Also wirklich, der hat alle Skills, Schule gut, also ist wirklich grundsolide, aber auch nicht mehr. So, das ist, ja. Wie gesagt, in meinen Augen wird er schon irgendwo, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, wird oben mit schwimmen, aber ich sehe in ihm jetzt auch nicht irgendwie so einen ein Mann, der jetzt alles schlägt, oder?
Was fehlt Jennings deiner Meinung nach denn? Was hätte zu einem wirklich guten Mann werden lassen können? Nur die Power, also ansonsten...
Schlagkraft und Workrate.
Workrate, ja, okay, das sehe ich auch so, ja. Kann man sagen. Ich denke auch, ein bisschen Chin wird er auch haben. Aber er hat halt, er macht halt auch zu wenig in den Kämpfen.
Wenn du solche Kämpfe wie gegen Wilder gewinnen musst, dann glaube ich... Also ich würde den Steve Verne jetzt einfach mehr Chancen so einräumen im Vorfeld wie Jennings in dem Kampf. Mhm. Aufgrund halt einfach...
Aufgrund seiner Power einfach,
ja,
ne?
Genau, ja.
Ja, natürlich. Jennings gegen Wilder braucht man im Prinzip auch gar nicht ansetzen. Da muss man ehrlich sein. Sicherlich, Wilder ist natürlich noch ein bisschen antestet. Das ist ganz klar. Das stimmt schon. Aber da muss man ehrlich sein. der Jennings hat auch gegen Perez schon in den ersten 6 Runden die eine oder andere harte Hand genommen. Und das wird auch gegen Wilder nicht anders laufen. Und Wilder hat dann halt offensiv auch noch viel mehr Möglichkeiten. Und wenn er da halt einmal durchkommt mit seiner Power, ist das Ding auch dann gegessen. Weil er muss vor Jennings halt keine Angst haben, Wilder. Ne? Ich meine, womit soll er ihn gefährden? Für die Jennings, die Hände wird dann Wilder wahrscheinlich auch nehmen können. Und von daher, ja, ich weiß nicht, ob man die Ansetzung da unbedingt machen sollte. Ich weiß nicht. Also, mich persönlich würde dieses Matchup nicht reizen. Also wenn das länger als 5 Runden geht, da würde mich das schon wundern. Also ich bin da auf jeden Fall auf Seiten bei Wilder in den ersten 5 durch Stoppage.
Ja, verabschieden wir auf jeden Fall den Eugen noch. Der hat sich verabschieden müssen.
Jo.
Servus. Servus. Ja, dann gehen wir zum Hauptkampf. Imba machen wir gleich weiter. Gennady Golovkin, in Anführungszeichen, der hat Carbon Punch Power gegen Daniel Gill.
Ja, das habe ich wirklich.
TKO. Ja, Entschuldigung, jetzt wegen der kleinen Spitze. TKO Runde 3 gegen Gil hat es wieder vorzeitig gemacht. Hat Gil auch in der zweiten Runde am Boden gehabt, hat jede Runde bis dahin gewonnen. Vielleicht die erste war relativ eng aus meiner Sicht. Kann man auch Gil geben, die erste Runde. Aber dann hat er einfach überrannt und dann einfach wieder gefinisht. Und alleine das Zeichen schon, dass Gil so nicht mehr will oder nicht mehr in den Kampf möchte. Nach dem Niederschlag erzeugt eigentlich schon davon, dass Golovkin echt ein Tier ist. Ja, Imba, Nummer 1 im Mittelgewicht, ja, oder?
Ja, natürlich. Golovkin ist auf jeden Fall die Nummer 1. Ja, ich habe ja vor dem Kampf auch schon gesagt, es gibt natürlich keine Zweifel daran, wer den Kampf gewinnt. Also, dass Golovkin das macht, war mir ziemlich klar und uns allen wahrscheinlich auch. Hat ja auch jeder viel getippt, nur, dass er ihn halt so schnell abfertigt, den guten Gil. Also das hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Das ist wirklich ja eine Wahnsinnsvorstellung gewesen. Ich meine, gut, klar, Gil hat auch seine Momente gehabt. Zum Beispiel den Moment, wo er hat Golovkin kurz vor dem K.O.-Schlag mal richtig schön Flash ausgekontert und hart getroffen. Nur, man muss im Endeffekt dann auch sagen, hat Golovkin anscheinend auch gewisse Nehmerfähigkeiten. Das hat er auch schon in den letzten Kämpfen davor gezeigt. Er wird schon des Öfteren mal getroffen, aber das macht ihm anscheinend überhaupt gar nichts aus. Und dementsprechend ja, wird er in absehbarer Zeit oder Zukunft in seinen nächsten Kämpfen schwer zu schlagen sein. Ich sehe im Mittelgewicht gegen keine Boxer verlieren. Also ich weiß nicht, wer da kommen soll, wer auch gegen das Cotto ist oder wer auch immer. Das
jetzt
ist,
mal ganz ehrlich, wen könnten ihr euch vorstellen, als brauchbaren Kampf für einen Golovkin in nächster Zeit.
Im Mittelgewicht gibt es da keinen.
Ich sehe im Mittelgewicht den Cotto-Kampf interessant, aber ich glaube nicht, dass der stattfindet, weil Cotto wahrscheinlich noch Canelo und vielleicht Mayweather Rematch sieht und der wird garantiert nicht gegen Golovkin antreten und sich das kaputt machen lassen. Und dann gibt es noch die zwei anderen Weltmeister, die nicht wirklich erwähnenswert sind. Und also im Mittelgewicht, also ein Kampf gegen gegen Sam Soliman oder sowas, ja, den wird Triple G auch ganz klar gewinnen, aber...
Einzigsten, wo ich wirklich ein bisschen Chancen ausrechne bei dem Mittelgewicht, wäre Danny Jacobs. Aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner extremen Punching-Power könnte ich mir schon vorstellen, dass der ihn eventuell einen guten Kampf liefern kann, ob er gewinnt, ist natürlich... die andere Frage, aber ich glaube, Danny Jacobs so vom Stil, von der Power her hat er auf jeden Fall die Tools, um im Mittelgewicht auch ganz oben mitzumischen, auch wenn er jetzt damals gegen Pirog natürlich im Endeffekt verloren hat. Aber trotzdem.
Golovkin kannst du nur über den K.O. schlagen. Das ist ganz klar. Also wenn da jemand vorher Jacobs kommt.
Hat schon enorm Dampf drinnen.
Und ja, das ist richtig. Ja. Und wie gesagt, Golovkin ist treffbar. Ne? Ich meine, das war in den Kämpfen davor auch schön anzusehen. Der ist gelegentlich sehr, sehr offen. Nur, wie gesagt, waren das jetzt halt auch keine Gegner, die über die Punching Power verfügen. Auch der Gil jetzt. Ich meine, das war ein klasse Treffer. Wenn den jemand setzt, der wirklich eine One-Punch-Power hat, dann kann es natürlich auch bei Golovkin mal zu Ende sein. Okay. Nur sehe ich im Mittelgewicht niemanden, der das hat. Wie gesagt, Jacobs mit Abstrichen ist schon so, ja, aber auch da denke ich, dass das Golovkin irgendwie vollzeitig regelt. Ich weiß nicht. Ja,
das Beste wäre es auf jeden Fall.
Er muss irgendwie aufsteigen am besten.
Ja, genau. Ja, genau. Und ich sehe eigentlich, dass er demnächst aufsteigt, gegen Karl Frosch und Ward kämpft vielleicht sogar noch eine Klasse aufsteigt und dann gegen Kovalev kämpft oder sowas.
Nee, das hat man ja schon gehört,
dass der Kovalev vor einigen Jahren auch schon im Sparring echt Probleme gemacht haben soll. Und das sind so die Kämpfe. Also zumindest super Mittelgewicht, das ist die Richtung, wo es gehen wird wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich schon, aber ihm liegt es, denke ich, immer nahe, jetzt so viele Titel wie möglich zu vereinigen. Im November soll er wieder kämpfen. Ich vermute schwer, dass es Soliman wird, weil Peter Quillen ist bei einem anderen Sender, ist im Moment ein möglicher. Quillen hat auch keine Lust auf ihn. Auch wenn er mal so dass er große Lust auf ihn hat. Und Cotto, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, der Kampf kommt einfach nicht. Mhm. Aufgrund Pay-Per-View-Situation Geld machen. Cotto ist der Typ, wo er jetzt nicht ducken wird, unbedingt, aber ist halt einfach, ja, Money Talks. Ne?
Und ich glaube, Sam Soliman hat schon gesagt, er will den Kampf und der Kampf ist auch realistisch, dass er stattfindet.
Ja, denke ich auch. Den kann er sogar in Monaco wieder machen.
Wahrscheinlich. Der braucht er sich ja nicht mal vorbereiten, der Golovkin und gewinnt.
Ja, im Endeffekt. Dann kann er die gleiche Nacht nochmal gegen Sturm kämpfen
wahrscheinlich. Ja, dann könnte er wirklich, die könnte er beide direkt hintereinander, ja. Oder mit beiden sogar gegeneinander zusammen direkt im Ring.
Das, na, das ist wieder.
Doch. Ja, gut, das ist jetzt schon unfair.
Aber ja, aber es ist ja wirklich so. Ich denke wirklich, auf einer Veranstaltung könnte er die beide hintereinander boxen. Denke ich wirklich. Würde ich viel Geld drauf setzen, dass sie beide hintereinander.
Ja, abfällt. Man hat ja jetzt.
Glaube ich schon.
Anderes Thema, aber man hat ja jetzt gerade gehört, dass Mayweather gegen Maidana seinen 2-Weltmeistertitel gleichzeitig verteidigen will, in 2 Gewichtsklassen. Und erst als ich das gehört habe, dachte ich, Mayweather kämpft 2-mal an den Abend gegen 2 verschiedene Leute.
Und
das wäre mal was, ne? Aber das war es dann doch nicht. Na gut.
Ja,
dann. Also spektakuläres K.O. fand ich auf jeden Fall, vor allem wie er eigentlich getroffen wurde von einem richtigen Powerpunch und dann aber eigentlich noch seine Bewegung beendet hat und dann Gil kaputt gemacht hat. Das hat man nicht oft gesehen, finde ich.
Gegen wen würde der Ingo in Golovkin sofort jetzt das nächste sehen?
Oh, ich fände prinzipiell Chavez ganz gut halt, ne?
Warum Chavez?
Ah, der ist groß, solide, der hält ein bisschen was aus. Und ja, wird einfach mal sehen, vielleicht einfach mal, dass der Golovkin einfach mal länger als 5 Runden im Ring steht. Irgendwie so wirklich da über die 10. Runde hinaus.
Könntest du recht haben, ja.
Ja, aber er hatte doch letztens schon mal einen Kampf gehabt. Ich weiß es nicht mehr, das war ein Ami gewesen. Ja. Das Gegner, der hatte auch über 8 Runden eine unheimliche Pace und den hatte der Gegner dann wirklich dann in der Runde aufgegeben und war einfach teilfertig. Der kann schon, glaube ich, auch 10, 12 Runden die Pace gehen. Das ist
irgendwie. Ja, will ich sehen.
Ja, klar, gut, über 8 hat er das jetzt schon gezeigt, aber du hast natürlich recht, sicherlich ist abzuwarten.
Ja, die Championship Rounds.
Genau. Ich würde mal, wie gesagt, gerne einen Gegner haben, der auch mal ein bisschen Dampf hat, wo Golovkin dann vielleicht auch nicht so krass seine Offensive zur Entfaltung bringen kann. Ich meine, gegen Gil hat man teilweise gesehen, hat er, glaube ich, eine 2. Runde, direkt am Anfang hat er einfach mal 20, 30 Sekunden richtiges Feuerwerk losgelassen, so unter dem Motto, ja gut, selbst wenn ich mal hier getroffen werde, was soll mir groß passieren? Und wo Golovkin vielleicht auch ein bisschen ängstlicher oder zumindest nicht so spektakulär starten kann, wie er das sich gerade in dem Kampf vorstellt. Aber wie gesagt, gibt es im Mittelgewicht halt da kaum jemanden. Ja, wo du mehr Respekt hast einfach, wo du weißt, wenn ich einen Fehler mache, dann kannst du. Genau, ne? Und das hat er
also halt gegen so Ausdauertiere halt, so irgendwie so Chavez oder Frotsch und.
Ja, richtig, genau.
Ja, also so eine Konsorten halt, weißt du? Dann, das wäre vielleicht so körperlich seine Kragenweite. So ein Frotch, der auch aus allen Lagen irgendwie zurückfeuert und im Ring, der Tommy hat das neulich mal schön gesagt, als wir drüber geredet haben, der im Ring auch vielleicht schon alles gesehen hat. Ne? Und die Leute sagen immer, ja, der Frotch gewinnt nur, weil er ein gutes Kinn hat. Das stimmt kein Stück. Das Kinn, das hält ihn in den Kämpfen drin. Aber er muss schon ein bisschen boxen, dass er gewinnt halt. Ne? Das vergessen die Leute vielleicht auch manchmal so ein bisschen. Und also, ja, mal gucken. Frotch muss den Kampf auf keinen Fall machen. So vieles steht auch fest. Das hat er nicht nötig. Und ja, ist vielleicht auch nicht ohne Risiko. Golovkin ist gefährlich, aber das wäre halt so mal so ein Kampf, so ein klarer Wegweiser. Wie gut ist Golovkin wirklich, wenn es gegen Jungs von seiner Kragenweite geht, wo ein bisschen Strom haben, wo sich wehren und ja, das. Ja,
Frotch gegen Golovkin wäre ein Traum-Matchup, also unglaublich. Da würde ich mich riesig drauf freuen. Das wäre natürlich wirklich mein Maßstab. Wer den Kampf dann gewinnt, der ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben. Ich denke auch, dass. Sollte Golovkin eigentlich machen. Aber gut, man weiß es nicht. Wie gesagt, ein anderer Gegnertyp hat Golovkin bisher noch nie geboxt.
Ja, das ist eine andere Gewichtsklasse. Das wäre mal was. Das ist eine Hausnummer, ja. Die hat er einfach noch nicht im Ring gehabt. Fertig aus.
Genau. Und deswegen hast du halt dann, genau. Danach sind die Fragezeichen dann halt weg. Wenn du so einen Mann geboxt hast, dann weißt du halt Bescheid. Wenn er den wegmacht, spektakulär, dann ist er vielleicht Pound for Pound ganz weit oben.
Und wenn nicht, ja, dann hat er gegen Karl Frotch verloren, was keine Schande ist.
Genau, dann geht's halt weiter, richtig.
Ja, richtig. Oh, bleibt jetzt abzuwarten, wie es da weitergeht. Wird auf jeden Fall zeitnahe wieder was kommen, weil das Team Golovkin die Kämpfe ja schon immer zeitig präsentiert. Dann fand leider in England Tyson Fury gegen Derek Chisora wurde ja abgesagt. Dann ist Ustinov eingesprungen als Ersatzgegner für Tyson Fury und der Kampf wurde dann auch abgesagt, weil irgendwie der Trainer in Anführungszeichen von Tyson Fury erkrankt war oder erkrankt ist und im Krankenhaus
ganz
war.
Viel, ja.
Und ich habe jetzt heute gelesen, David Hay hat gemeint, dass Fury den Ustinov einfach aus dem Weg gegangen ist, weil er sich dann bewusst geworden ist, was das eigentlich für ein schwerer Kampf ist. Und Ustinov will ja auch beim Stare-Down erkannt haben, dass Tyson Fury Angst verbreitet, also Angst vor ihm hatte. Ich meine, man kann es den Tyson Fury nicht übel nehmen, auch wenn er den Kampf jetzt aus dem Weg gegangen ist. Der hat jetzt dreimal irgendwie Kämpfe, ist er versetzt worden, zweimal vom Hay und einmal vom Chisora. Und dann ist natürlich ein Mann, der genauso groß ist, bisschen kleiner wie er, auch nicht unbedingt unfit war. Und wenn er gegen den verloren hätte, wäre so viel für ihn weg gewesen. Der Hay-Kampf, vielleicht wenn er nochmal zurückkommt, wäre einfach komplett auch von einem Kutscher-Kampf weg gewesen. Ich finde es schon ein Riesenrisiko gewesen, für so kurzzeitig sich dann auch umzustellen.
Deswegen habe ich mich noch gewundert, dass überhaupt der Ustinov bekannt gegeben wurde.
Ja.
Weil wir waren uns ja auch alle einig, das könnte nach hinten losgehen. War ja so ein bisschen der Grundton.
Richtig.
Bei unserem Vorbericht. Und ja. Haben wir vielleicht doch nicht so verkehrt gelegen.
Ja, natürlich ist er abgesprungen. Das hat man auch so gemerkt. Ich meine, Tyson Fury ist bekannt für seinen Trash-Talk, dass er vor den Kämpfen immer abgibt. Das macht er eigentlich bei jedem Gegner. Und ausgerechnet bei Ustinov, ich glaube, das war 2 Tage vor dem Kampf oder 1 Tag vor dem Kampf, weiß ich nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall. Da hat er bei der Gegenüberstellung gesagt, dass Ustinov ein sehr großer, sehr gefährlicher Mann ist und er das selbst als 50-50-Kampf ansieht. Das hat er gesagt. Und wenn Tyson Fury sowas in einem Interview sagt, dann heißt das schon ziemlich viel. Und ich denke, er hat wirklich da sehr viel Respekt vor dem Gegner gehabt und ja, hat wahrscheinlich dann Tag vor dem Kampf, beziehungsweise am Kampftag dann sich so gesagt, ja, gefährlicher Mann. Genau, und wie gesagt, er hatte auch nicht viel zu gewinnen gegen so einen Mann wie Ustinov. Ne? Ich meine, er galt als 5-1 Favorit. Und wenn du den gewinnst, den Kampf, wirst du halt in den Ranglisten auch nicht mehr wesentlich höher gerankt, als du jetzt schon bist. Und wenn du verlierst, bist du halt ganz weg vom Fenster erstmal wieder für die nächsten 2-3 Kämpfe, ne? Das heißt, die Paydays gegen Hay, Klitschko etc., die anstehen.
Eventuell 1,5 bis 2 Jahre zurück zur Niederlage.
Ja, und du bist nicht mehr ungeschlagen, du kannst nicht mehr erzählen, hier, du bist einer der Besten und so. Du hast halt schon gegen irgendeinen Top-20-Mann verloren, so, ne? Genau. Und das ist halt der Grund, warum Fury da zurückgezogen hat. Und ich kann es auch, wenn ich ehrlich bin, verstehen. Stehen. Also ich hätte den Kampf auch gar nicht erst gemacht, weil es ist total sinnlos. Das ist viel zu gefährlich und bringt dich halt nicht weiter. So, ne? So.
Wobei ich aber auch den Fan verstehen kann, der wo sich das schon im Fernsehen irgendwie geordert hat oder die Karte gekauft hat.
Das ist richtig. Für den und Fan ist es natürlich wieder
scheiße. Irgendwie ja. Billy Joe Saunders auf der wo wirklich ein guter Kämpfer ist. Aber das wurde hier zu 95% wegen dem Schwergewichtskampf verkauft, ne?
Ja, natürlich. Und es sind ja auch viele Leute schon angereist gewesen, etc. Das war ja am Kampftag halt, ne, die Absage. Das ist schon bitter. Und von daher, ich hätte, wie gesagt, mir da gewünscht, dass man dann, wie gesagt, von vornherein sagt, okay, wir haben hier keinen passenden Gegner oder wie auch immer, oder wir warten jetzt halt, bis der Gegner wieder verfügbar ist oder machen einen anderen Kampf in ein paar Monaten, wie auch immer. Aber sowas, wie gesagt, einen Gegner sich dann aussuchen, um ihn dann wieder zwei oder drei Tage später abzulehnen oder auszusteigen, ist halt genauso mies, so was Fury selbst passiert ist halt in den letzten drei Kampfansetzungen, wo halt auch seine Gegner haben. Aus diversen Gründen halt abgesagt. Ja, wie gesagt, ist halt bitter für den Fan. Und für Fury ist es natürlich auch blöd. Ich meine, der wartet jetzt auch schon seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren
irgendwie auf einen guten Kampf. Gibt es jetzt dann das Rematch gegen Chisora doch, ne? Also Ende des Jahres.
Ja, ist verschoben halt dann, genau, ja. Richtig.
Ja, gut, da bin ich gespannt. Wenn beide in den Ring sind, dann soll es gehen. Wenn er dann nicht...
Ja, den Kampf werden beide machen. Ich glaube nicht, dass da einer vor irgendwie quittet. Ich denke, Chisora, der war wirklich verletzt. Der stellt sich jedem. Also ist bisher in seiner Karriere, glaube ich, noch nie für irgendwas gekniffen. Der hat wirklich eine Verletzung gehabt jetzt. Und klar, der war gut in Form, die letzten Fights. Und er denkt bestimmt, dass er den Fury auch besiegen kann. Ich denke schon, dass er den Kampf da auch machen wird zum Ende des Jahres, ja.
Saunders hat auf der Undercard auf jeden Fall gegen Blanda Mura gewonnen durch K.O. Das ist der, wo... gegen den österreichischen Sauerländer gewonnen hat, gegen Markus Nader. Dieser Typ war das K.O.-Gang in der 8. Runde. Ja, wir persönlich müssen jetzt einfach abwarten, was sich da zwischen Tyson Fury und Derek Chisora ergibt. Ich vermute mal, dass bald offiziell wieder verkündet wird, dass es Ende des Jahres stattfinden wird. Ich freue mich nach wie vor auf den Kampf. Und können wir ja zeitnah nochmal drüber reden, wenn es dann auch fix ist. Dann war in Lettland noch eine Card mit Roy Jones Jr. gegen Condrey Fry oder Free. Den Kampf hat er gewonnen, K.O. in der 5. Runde. Und Konstantin Eirich hat den Kampf gegen Dennis Bakhtov nach Punkten verloren. Hat denn einer von euch gesehen, Eirich gegen Bakhtov? Ich habe nur das Ende gesehen.
Nein,
war eigentlich ziemlich inaktiv schon.
Ja, ich hab's gesehen. War, ja. Also ein verdientes Urteil auf jeden Fall. Eirich hat vielleicht zwei, drei Runden gewonnen, wenn man's, ja.
Am Anfang halt, ne?
Und dran sieht, ja, die waren relativ zu Beginn der ersten vier Runden. Da kann man es vielleicht dann Duo haben oder so nach vier Runden und dann, wie gesagt, hinten raus, dann ab Runde 5, da kannst du dann alles dem Backdorf geben. Ist vollkommen in Ordnung, das Urteil. Ein Punktrichter hat es, glaube ich, nur mit einer Runde vor gehabt. Das kann ich nicht vertreten. Also die anderen, die, ich glaube, 77, 73 hatten die. Das ist okay. Vier Runden Vorsprung, ja, passt auf jeden Fall. Wann verdient der Sieg für Bakhtov? Und ja, für Eirich ist es dann das wohl endgültig dann auch irgendwie mit guten Kämpfen gewesen dann.
Ja, der kann jetzt halt irgendwie hoffen, dass er als Tournament in Anführungszeichen einen guten Kampf kriegt.
Genau.
Hat er verloren, ja. Dann kommen wir zu Vorschau. Oder habt ihr irgendwas noch vom Nachbericht, was wir noch besprechen sollten?
Na, ist eigentlich alles gesagt, denke ich.
Kommen wir zur Vorschau. Am Freitag in Wolverhampton, England, haben wir zwei recht interessante Kämpfe. Das ist Leonard Bundu gegen Frankie Gavin. Da geht es um die Europameisterschaft im Weltergewicht. Beide noch ungeschlagen. Bundu ist ein Italiener, der hat vielleicht den größten Sieg gegen Rafael Jakibic gehabt. Der war schon mal Weltmeister im Weltergewicht. Der hat damals gegen den SES-Boxer gewonnen.
Jan Savic?
Ja, gegen Jan Savic, genau. Der hat zweimal gegen Savic. Und den hat in der ersten Runde doch K.O. bezwungen. Der boxt dann gegen Frankie Gavin, gegen den Engländer. Er hat jetzt nicht allzu große Namen bis jetzt in Rekord. Also da drauf mal gespannt sein. Dann im Schwergewicht noch Lucas Brown, der Mann aus Australien, der tätowierte, gegen Andrzej Rudenko. Ja, wahrscheinlich wohl eher schon für Lucas Brown. Denn wenn man sich den Rekord von Rudenko anschaut, ist es irgendwie... Ja, irgendwie gar nichts drin, wo man irgendwie kennt.
Genau, der hat auch schon seit mehr als einem Jahr nicht gekämpft.
Ja, genau. Gegen Simon Ho-Ching hat er bis jetzt gut.
Ja gut, das sehe ich eher positiv, weil er dann halt auch frisch in den Kampf geht, ne? Ich meine, das
oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja,
genau. Ja. Okay. Also in der Cheeseburger Division gehe ich immer davon aus, der ist dann nicht fit.
Wahrscheinlich eher nicht.
Ich meine, so lange ist der Kampf jetzt, glaube ich, auch gar noch gar nicht angekündigt. Deshalb könnte das sein, dass der relativ kurzfristig da reingekommen ist.
Ja. Genau. Dann haben wir noch auf ISBN am Freitag im Halbschwergewicht einen Kampf zwischen den ungeschlagenen Thomas Williams Jr. und Gabriel Campillo. Campillo dürfte einigen bekannt sein, der war mit Kovalev schon im Ring, zweimal mit Karo Murat, mit Tavares Cloud, gegen den wurde, ja, ich sag mal,
beschissen wurde.
Beschissen gegen Schumanov wurde auch schon beschissen gegen Murat. Vielleicht im ersten Kampf auch. Murat hat es ja bei uns damals auch exklusiv im Interview gesagt, dass es bis jetzt sein härtester Gegner war. Mal schauen, wie er in Verfassung ist, hat jetzt in letzter Zeit auch eher verloren. Trifft hier gegen Thomas Williams Jr., gegen einen 26 Jahre alten Rechtsausleger aus den USA, der zuletzt über Yusuf Mack oder Yusuf Mack besiegt hat über Punkte, Cornelius White in der ersten Runde ausgenockt und Enrique Ornelas, der wo auch mit Robert Stieglitz schon im Ring war, auch in drei Runden ausgenockt. Also ziemlich guter Kampf. Ich glaube, ich gehe hier mit den Jüngeren, mit Thomas Williams Jr. und ich glaube, der macht den Kampf vorzeitig in der neunten Runde.
Ich weiß gar nicht, ob es so lange dauert. Also, was ich vom Thomas Williams Jr. gelesen habe, ist, dass der, dass viele für den im Moment für einen der Top-Anwärter für wirklich einige der besten Boxer, die in den nächsten Jahren Weltmeister werden, halten.
Ja.
Und daher glaube ich schon, dass der das ziemlich eindeutig vorzeitig entscheiden kann. Und der Campillo, der war ja auch schon ein paar Mal K.O. gegangen, deshalb.
Ja, zuletzt auf jeden Fall. Dann haben wir Andre The Matrix, The Durrell. Endlich wieder zurück. Imba, du bist ja auch großer Fan. Ja, letztes Mal habe ich ein Video gesehen, Imba, da hat er Jalen Love K.O. oder verprügelt im Sparring. Der ist jetzt von 50 Cent weg und wieder zu Al Heyman und will jetzt richtig angreifen.
Okay.
Wieder, und, ich meine, er ist derjenige. Der hat einen Fernseher ziemlich laut. Jetzt bin ich rausgekommen. Ja, auf jeden Fall der einzige, meiner Meinung nach, wo in guter Verfassung Andre Ward wirklich Probleme machen kann. Er hat auf jeden Fall die schnellsten Hände im Supermittelgewicht. Und Mittelgewicht würde ich jetzt fast behaupten. Hat eine enorm gute Beinarbeit, gutes Auge und er ist wirklich, also extrem, also es macht Spaß, ihn zuzusehen, finde ich. Auch wenn die letzten Kämpfe jetzt nicht wirklich die großen Gegner waren oder die guten Ergebnisse, aber ich denke mal, ist ein Niveau, wird er wieder anheben und diesbezüglich wird es da wieder Spaß machen, ihm einfach zuzusehen und ja, ich finde es gut, dass er zurück ist und mal sehen, was er macht und was er noch erreichen kann.
Ja, schließe ich mir an.
Vielleicht ist er jetzt seit 30, 31, geht noch irgendwas. Ja, das war auf der Karte so ziemlich alles großartig. Wollt ihr noch was erwähnen zu der Karte am Freitag? Wahrscheinlich eher nicht.
Na, eher weniger. Ich bin halt auch mal gespannt, wie André Durrell jetzt, wo er wieder beim gescheiten Promoter ist, sich wieder zu alter Stärke zurückkämpft, will ich mal sagen, einfach halt auch über qualitativ ansteigende Gegner. Ja, muss man mal schauen. Sympathisch wird er mir in diesem Leben wohl nicht mehr, aber was du schon sagtest, boxerisch halt eine Augenweide. Mayweather mag ich auch nicht, da stehe ich trotzdem nachts vor auf. Und so ist es halt mal.
Ja, kann man nicht alles mögen, sonst wäre es ja langweilig.
So ist es. Reizpunkte machen das ja aus.
Ja. Dann blättern wir auf Samstag vor, auf den 2. August. Da gibt es in Japan ein bisschen was. In den unteren Gewichtsklassen auch frauentechnisch ist da eine Weltmeisterschaft dabei. Über Mexiko sind auch, ich sage mal, ansehnliche Kämpfe dabei. Die wollen wir jetzt im Detail nicht besprechen, weil sonst könnten wir uns hier ewig unterhalten. Dann gehe ich jetzt einfach mal auf die Card von Sergei Kovalev. Der kämpft gegen Blake Caballero im Halbschwergewicht, die Weltmeisterschaft nach Version der WWO. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie Kovalev den Kampf verlieren sollte. Der Gegner ist zwar ein bisschen größer, aber umso größer der Boxer ist, umso schöner fällt er, sagt man immer. Gegen Elvir Muriki nur durch Punkte gewonnen, gegen Alan Green hat er durch Punkte gewonnen. Ich meine, er ist im Boxrec ziemlich hoch gerankt auf Rang 9. Gegen Ian Pryor Jr. nach Punkte gewonnen. Ist halt kein Hard Puncher. Er hat halt keinen großen Punch. Von seinen 19 Siegen lediglich 6 durch K.O. Und das ist halt einfach irgendwie, spricht halt dann schon klar für Kovalev. Und kann man sich halt vorstellen, dass er das halt kurzfristig wahrscheinlich für sich entscheiden wird. Mal vielleicht 5 Runden geht er da mit oder sagt ja, oder gibt er den Australier mehr Chancen? Ich meine, beweglich ist er ja gut, ist Rechtsausleger, so schlecht ist er nicht, aber er hat einfach kein Punching Power.
Ja, und das und der Kovalev, der merkt das ja, der macht den Druck, der geht drauf los. Der weiß, dass er die Power hat, wenn er trifft, ist der Gegner zumindest mal angebimmelt. Und ganz ehrlich, 5 Runden, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich denke mal maximal 4. Das wird so Gil-like, wie der Golovkin.
Ja, kann man ungefähr vergleichen, denke ich auch. Nur wie gesagt, der Gegner von Kovalev ist halt, würde ich nicht sagen, auf dem Standard von Gil. Gil hat außergewöhnliche Skills. Ich glaube, das Einzige, was Gil ein bisschen fehlt, ist wirklich die Punching Power. Dem Gegner von Kovalev, dem fehlen noch ganz andere Dinge. Ich denke auch, dass das...
Nach dem Kampf noch ein paar mehr.
Ich denke, in den ersten 2 Runden sehe ich ja sogar für Kovalev, wenn er das will, den K.O. Vielleicht, wie gesagt, 3, aber wenn es länger dauert, wäre es auf jeden Fall für mich schon enttäuschend. Den muss er auf jeden Fall in den ersten Runden wegfegen.
Das unterschreibe ich dir.
Ja. Dann, das wird ja parallel, beziehungsweise dieser Kampf wird übertragen von HBO. HBO überträgt aber die Card an sich aus Las Vegas, wo Brandon Rios den Hauptkampf gegen Diego Chavez macht. Der Kampf steht übrigens zu 100%. Der Chef von Boxing Voice hat mir gerade in Twitter noch geschrieben, dass der Kampf definitiv steht. Der Manager hat es auch bestätigt von Chavez. Es gibt keine Probleme, keine Visa-Probleme. Der Kampf ist nicht mehr in Gefahr. Ja, da wird Brandon Rios Kampf übertragen, Jesse Vargas Kampf übertragen und parallel wird dann der Kovalev Kampf eingespielt, live. Dann fangen wir an mit Brandon Rios gegen Diego Gabriel Chavez. Brandon Rios zuletzt mit der Niederlage gegen Manny Pacquiao nach Punkten. Zuvor auch unterlegen gegen Mike Alvarado. Jetzt für seine, man sagt immer die allerletzte Chance. Auf jeden Fall sollte er den Kampf gewinnen, um nochmal höher angreifen zu können. Wenn er den verliert, ist es erst einmal aus oder ist er eventuell weg. Gegner Diego Chavez, bekannt aus dem Keith Thurman Kampf, hat gegen den verdammt gut mitgehalten, ist aber dann leider, oder was heißt leider, hat dann Tribut zollen müssen durch den schweren Körpertreffer damals in der 9. Runde. War dann zu hoch angeklingelt und Thurman hat es dann in der 10. Runde erledigt. Bis dahin war das schon enger ausgeglichener Kampf, also von dem her können wir uns auf jeden Fall auf einen guten Kampf einstellen. Ich glaube, also ich persönlich würde Chavez favorisieren in dem Kampf. Ich weiß nicht, wie Rios ist auch nicht mehr so spritzig und nee, ich kann mir höchstens vorstellen, dass wenn es eng wird, Rios das Urteil kriegt, aber meiner Meinung nach ist Chavez der bessere Mann, der schnellere Mann. Und ich glaube schon, dass er das Ding nach Punkten machen kann. Ob er es im Endeffekt kriegt, weiß ich nicht. Ich favorisiere auf jeden Fall Chavez in dem Kampf von ihr.
Ja. Ganz ehrlich, da halte ich mich raus. Das ist nicht meine Gewichtsklasse so wirklich.
Ja, ich würde hier sagen, dass es auch ein relativ enger Kampf ist. Ja, man weiß halt nicht, wie Rios jetzt auch noch nach den 2 Niederlagen sich zeigen wird. Ich meine, gut, es ist ein Must-Win für ihn auf jeden Fall. Wenn er den nicht gewinnt, dann, gut, Karriereende weiß ich nicht. Aber da muss er sich irgendwie mal ganz hinten anstellen. Wer gewinnt den Kampf? Ich denke eigentlich schon, dass es Rios macht. Ich meine, gut, er hat gegen Pac-Man verloren, das ist keine Schande. Das war eigentlich vor dem Kampf auch klar, dass er den verliert. Pac-Man ist einfach eine ganz andere Klasse als Brandon Rios. Mike Alvarado hat dagegen verloren. Das war ein ganz, ganz, ganz enger Kampf. Ich denke, das geht über die Punkte. Chavez hat relativ gute Nehmerfähigkeiten, genau auch wie Alvarado. Natürlich beide auch mit einem außergewöhnlichen Punch gesegnet, aber wie gesagt, beide auch über ein gutes Kinn verfügend. Und von dem her denke ich mal, dass es über die Runden geht. Ja, normalerweise sollte das dann Chavez eigentlich von den Skills her machen. Wie gesagt, gegen Thormann auch sehr, sehr engen Kampf geliefert. Bis in die hinteren Runden ist dann leider K.O. gegangen. Ja, ist die Frage, wie kann er sich Rios da entziehen? Rios ist natürlich boxerisch eigentlich nichts. Ich denke schon, also dass Chavez die besseren Möglichkeiten hat, nach Punkten zu gewinnen. Nur, wie Tommy gerade schon gesagt hat, ob er das dann am Ende des Kampfes bekommt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Also ich würde auf neutralem Boden mit fairen Scorecards und fairen Ringrichtern, fairen Punktrichtern Chavez favorisieren, dass er den Kampf so im 116, 112, 115, 113 Bereich gewinnt. Denke aber auch, dass es dann hier im Zweifel, wenn es denn wirklich irgendwie nur um zwei, drei Runden geht, einen ganz, ganz knappen Punktsieg für Rios geben würde. Ich tippe mal auf eine Split Decision für Rios. Ja. Also Home Decision, ja, ganz klar.
Kann ich mir, wie gesagt, auch vorstellen.
Ja, ich würde drauf tippen, wenn es über die Runden geht, müsste eigentlich der Chavez gewinnen. Wenn es vorzeitig endet, glaube ich, dass Rios gewinnt.
Ja, so kann man es auch sagen.
Ja, Rios wird auf jeden Fall nicht glauben, das nehme ich noch. Dazu ist er zu hart.
Zu sehr ein Boxsack, der im Boxring hängt. Jo. Nicht zu Boden gehen kann.
Genau.
Genau, dann geht es noch um die Weltmeisterschaft im Welter zwischen Jesse Vargas und Anton Nivkovov. Umgeschlagene russische Rechtsausleger, hat bis jetzt noch keine großartigen Leute geschlagen, deswegen ist er auch im Boxrec auf Rang 34. Jesse Vargas, bekannt aus den Kämpfen gegen José Cito López, wo er knapp gewann, oder gegen den letzten Gegner, der Name ist so der Hammer, Khabib Al-Kheverdiev, gewonnen damals nach Punkten. War damals bei Mayweather Promotions gesigned und ist dann gewechselt zu Top Rank. Ist eigentlich ein ganz sympathischer Junge. Ist eigentlich auf den Beinen relativ schnell, auch schnell Hände, plus halt auch keine Punching Power. Und von dem her auch nicht so gut zu vermarkten. Deswegen landet er immer mehr auf der Undercard bzw. im Vorprogramm einer solchen Veranstaltung. Noch zu erwähnen gibt es
das. Ist das hier eigentlich ein Aufbaukampf zwischen dem Vargas gegen dem Rios, möglicherweise? Also, dass die dann auf der Folgekarte irgendwann gegeneinander kämpfen können?
Könnte
sind ja
auf jeden Fall.
Ein Gewichtsklasse-Unterschied, aber ich glaube, das macht bei denen nicht viel aus.
Könnte man durchaus machen, haben ja denselben Trainer, sind ja denselben Camp. Von dem her ist es eventuell schon auf jeden Fall. Überlegung wert. Vargas müsste auf jeden Fall aufsteigen, denn Rios hat ja einfach Probleme gehabt in der Vergangenheit, das Limit zu bringen vom Halbweltergewicht. Muss man sehen, vielleicht sagen sie gleich nach dem Kampf was. Bleib abzuwarten. Noch kurz zu erwähnen von Shane Mosley, der Sohn kämpft auf der Karte im Mittelgewicht, der hat seinen zweiten Profikampf gegen Jerome Jones. Ja, was haben wir sonst eigentlich mit den Vorberichten durch. Ich habe heute gelesen, dass Ingo, für dich vielleicht ganz interessant, Vlodacek wieder mal ein seinen Titel im Ausland verteidigt, und zwar in Russland gegen
Drosch, ne?
Gregory Drosch. Also gewinnt er den, kann man echt einmal überlegen, den auf 1 zu tun mit unser Gewicht.
Ja, da bin ich auch für, weil er fährt ins Ausland und macht die Leute nieder. Das finde ich irgendwie witzig.
Ja, das hat er mit
ja, mit Danny Green hat er dazu gemacht. Damit Shakiev.
Ja, Shakiev, richtig. Richtig. Zuletzt auch in den USA gegen den Frankoveni zum x-ten Mal gewonnen.
Ja. Ja,
das ist jetzt so mit, irgendwie.
Er ist schon stark, und wenn du unterschätzt, dann verlierst du. Ist einfach so.
Dann gab es am vergangenen Wochenende auch eine Card in Karst von der FFM Box Promotion. Das wurde dann irgendwie ab dem 7. Profikampf abgebrochen, da es da Tumulte irgendwie gab. Und auch verletzte Frauen, Unbeteiligte irgendwie. Näheres dazu weiß ich jetzt leider nicht. Und dann gab es noch den großen Auftritt von Shannon Briggs im Wladimir Klitschko Camp, das aus unterschiedlichen Perspektiven gefilmt wurde und auch gut zusammengeschnitten. Also man bastelt da auf jeden Fall an einen Klitschko-Briggs-Kampf in Zukunft. Denn wenn Wladimir das nicht wollen würde, würde Brix auch nicht in sich in den Lager irgendwie herumtreiben und es würde auch nicht.
Und schon gar nicht in den Ring steigen.
Professionell irgendwie gefilmt werden auf der einen Seite. Nee, das macht man halt irgendwie schon schlau.
Ja, der durchschnittliche RTL-Zuschauer wird aber befriedigt sein.
Wahrscheinlich schon. Ja. Weil halt einfach einmal wieder einer da ist, der wo das Maul aufmacht, das ist ihn halt lieber so einer wie Alex Liapai, okay, der hat ja sportlich auch nicht unbedingt geglänzt. Irgendwie ruhig gewesen, alles akzeptiert. Nee, dann hat man lieber einen, der wo Trouble macht. Dann verkauft sich das für RDL schon nochmal besser und er ist ja nicht dick, gut trainiert und wer weiß, was man da oder wie man das durchbringt. Ich glaube, 2015 werden wir den Kampf sehen. Ich denke, nach Klitschko gegen Pulev wird es der nächste Kampf sein.
Denn das ist auf jeden Fall
eine schöne Option. Die Bayern zur Vereinigung wird nun nicht frei. Von dem her ist es auf jeden Fall die beste Option und ich bin mir relativ sicher, dass es der übernächste Kampf
ist. Wenn man sich gerade anschaut, wer so sonst so noch auf der Nummer 1 in den anderen Rankings ist, das ist ja alles.
Ja, das kannst du alles.
Also ich guck gerade nochmal auf die aktuelle Liste drauf, wenn sie denn laden würde. Aber das ist alles aus meinem Hinterkopf. Die WBA hat einen Luis Ortiz auf dem ersten Platz und dann noch einen Ruslan Chagayev natürlich. Den Kampf Ruslan Chagayev gegen Klitschko könnte man sich jetzt nochmal vorstellen, aber brauche ich auch nicht. Die WBO hat Derek Chisora auf dem ersten Platz, der erstmal wahrscheinlich gegen Fury kämpfen wird und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt und ja.
Ja, deswegen der Prix.
Deshalb, das ist schon einer der interessantesten Kämpfe, die im Moment stattfinden können.
Leider. Ist einfach so.
Aber also ich finde es wirklich interessanter, was im Moment in der WBC-Rangliste dann alles passiert, wie sich das entwickelt. Das finde ich im Moment spannender als die Sache, wer jetzt als nächstes gegen Klitschko verlieren darf.
Ja gut, Briggs hat in der ersten Runde seine Chance halt, ne? Wie gesagt, in der ersten Runde. Danach ist er freiwillig.
Ach so, meinst du das?
Damit sind wir aber am Ende vom Podcast, Box-Podcast Nummer 81. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch. Ihr könnt uns in iTunes hören oder auf unserer Seite boxpodcast.de oder im RSS-Feed für Android-Phones oder auch alternativ noch auf YouTube gibt es uns auch noch. Wenn ihr irgendwelche Anliegen, Fragen, Kritik oder irgendwas habt, könnt ihr uns in Facebook eine Nachricht schreiben oder auch in die Comicbox bei YouTube. Da sind ja, auf jeden Fall eine Menge Kontakt Anfragen zu uns möglich, auch über die Homepage. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus.
So, auf Wiederhören.
Was? Ciao.